Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Ja, herzlich willkommen bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Schön, dass du wieder oder heute zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast kommt ursprünglich aus dem Allgäu, lebt aber inzwischen in Innsbruck. Ich sitze ihm heute auch gegenüber. Klar, es handelt sich um einen Sportler, der zum Trainieren die Berge braucht. Er ist Trailrunner. Wir hatten hier schon gemeinsam, ja, vor circa einer Woche gemeinsam ein Treffen, und zwar in der Base 5, wo es einen Workshop zum Thema Wettkampf gab. Davor, drin, danach. Er war sozusagen Gast mit Live-Erfahrungswerten, was sehr bereichernd war. Zu seinen Erfolgen gehören 2021 der erste Platz beim Innsbruck Alpine Run Festival über die 15 Kilometer, 2022 erster Platz Piz Alpine Glacier Run 44 Kilometer, also schon Richtung Marathon und drüber Distanzen, 2023 erster Platz Innsbruck Alpine Trail Run Festival 42 Kilometer, 2024 zweiter Platz Alpenplus Ötzi Trail Run Naturens über die 30 Kilometer, Innsbruck Alpine Trail Run über die 42 Kilometer und Mozart 100 über die 40 Kilometer. Außerdem erster Platz beim ZUT Mittenwald Trail über die 44 Kilometer. Heute geht es für ihn gleich im Anschluss nach dem Gespräch nach Bad Gastein, deswegen dürfen wir uns nicht allzu lange halten, zum Infinite Trail. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Sven Koch.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen über mich und meine Erfahrungen im Sport reden darf.
Ja, freut mich auch. Wir hatten ja vor circa einer Woche schon mal die Ehre, hier in der Base 5 zu einem Workshop gemeinsam über das Thema zu sprechen. Vorab, wie geht's dir?
Mir geht's blendend. Durch das, dass ich, wie du schon richtig gesagt hast, direkt danach nach Bad Gastein fahren muss, war ich heute früh um 7 schon beim Laufen und es fällt einem gar nicht so auf, aber es ist schon September und wenn man um 7 losläuft, dann kommt man gerade so in die ersten Sonnenstrahlen und das war ein sehr erfrischender Start in den Tag und ja, deshalb bin ich guter Dinge, gut drauf und freue mich jetzt auf die Folge mit dir.
Was läuft man denn so an dem Montag vor Wettkampfwochenende? Eher Richtung Shakeout oder nochmal eine intensive Einheit?
Nee, montags wahrscheinlich, ich glaube, ich habe noch nie montags in der Walle gemacht. Das muss ich tatsächlich sagen.
Oh Gott, die Routinen kommen durcheinander.
Nee, Montag in der Früh, meistens 90 Minuten, 2 Stunden, lockerer Dauerlauf, irgendwie bisschen auf den Trails, Rolling Hills und nachmittags dann nochmal 30 bis 45 Minuten.
Wir nehmen die Hitzeaufnahme in der Base 5 auf, wo ich auch Physiotherapie mache und trainiere. Was verschlägt denn einen Allgäuer hier nach Innsbruck?
Oh, meine Innsbruck-Karriere hat schon vor meiner sportlichen Karriere begonnen tatsächlich. Ich bin 2017 nach Innsbruck gezogen für mein erstes Sportmanagement-Studium. Und seitdem fleißig weiter studiert, mittlerweile meinen Mastergrad fertig gemacht und habe tatsächlich immer noch nicht genug von Innsbruck, lerne immer neue Seiten kennen und ja, fürs Trainieren und fürs Leben würde ich sagen, ist das schon sehr, sehr gut.
Also hohe Lebensqualität.
Ja, auf jeden Fall. Der Mix aus Training oder Trainingsmöglichkeiten, so wie ich sie hier habe und ja, auch durch das, dass die zentrale Lage in den Alpen so gut ist, habe ich eigentlich im Umkreis von 2 Stunden Autofahren, habe ich halt eigentlich jedes Rennen, was ich mir überhaupt erdenken kann. Und von dem her bin ich sehr zufrieden mit dem Ort oder mit meinem Lebensmittelpunkt hier in Innsbruck.
Trainierst du auch in der Base 5 oder machst Physio? Also was ist dein Bezug zur Base 5?
Ich war schon gleich bei vielen Community Runs und gehe auch hier zur Physiotherapie. Ich sage jetzt nicht den Namen meines Physiotherapeuten, sonst krieg ich noch weniger Termine bei ihm und der Terminkalender ist schon sehr voll. Seit über einem Jahr beim gleichen Physio und wir kommen später eh noch darauf zu sprechen. Das hilft auf vielen Ebenen, dass man dort auch eine Konstanz hat und nicht ständig irgendwie wechselt.
Definitiv. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn man nach dir sucht, nach Ergebnissen sucht, die fangen erst in Anführungszeichen so ab 2020 an. Was hat es damit auf sich? Weil normalerweise gehen ja gerade auf den langen Distanzen die Ergebnisse sehr weit nach hinten bei den Athleten. Gibt es einen Grund?
Der Grund ist relativ simpel, davor bin ich nicht gerannt.
Darauf wollte ich hinaus.
Ich habe tatsächlich erst so mit 20, würde ich sagen, richtig angefangen zu trainieren. Oder halt auch, ich wusste davor auch nicht, was die Leute auf so einer komischen Rund-Tatanbahn machen oder warum die jetzt da 400 Meter im Kreis rennen und nicht einfach auf der Straße rennen. Also das war für mich völlig unerklärlich, warum man das nicht einfach irgendwo draußen macht, sondern das Ding dafür braucht. Oder ich habe davor auch noch nie in der Walle gemacht. Also das gab es für mich einfach nicht. Ich war schon immer sportlich, würde ich sagen. So immer am Berg unterwegs, bisschen beim Klettern, ein bisschen auf dem Rennrad und so. Aber es hatte kein Hand und Fuß, was ich da fabriziert habe. Und genau dann 2020 durch die Pandemie, extrem wenig Uni. UEBK hat da die Zügel sehr locker gelassen. Und da hatte ich einfach Zeit zum Trainieren. Hatte Kollegen, die schon eher mehr in dem Thema drin waren und die haben mich dann da ein bisschen mitgenommen. Ich dachte mir, ja, es macht mir Spaß, habe mich zu Rennen angemeldet. Und ja, ich glaube 2019 Innsbruck Alpine war mein allererstes Rennen meines Lebens, was ich bestritten habe, oder mein erstes Laufrennen. Und ja, wie du vorher schon schön wiederholt hast, war ich dann 2020 dort schon siegreich und konnte dann irgendwie ja so den Einstieg in die Trailrunning-Szene finden und relativ schnell irgendwie mich hocharbeiten und bin dann auch relativ schnell bei meinem jetzigen Partner Adidas Terex gelandet und seitdem, ja, viele Dinge haben sich verändert.
Mosa, du meintest gerade, du hast erst mit 20 angefangen wirklich zu laufen. Man muss dazu sagen, ist nicht so, dass Sven 30 ist und jetzt seit 10 Jahren läuft, sondern Sven ist 25, oder?
25, ja.
Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit, aber umso schöner, dich hier heute als Gast zu haben, weil scheinbar hast du sehr viel richtig gemacht, von Training angefangen bis hin über ja, Routinen, Ernährung, Regeneration, Umfänge und so weiter. Bevor wir aber richtig loslegen, bitte ich meine Gäste immer, sich selbst als Privatperson mit drei Worten zu beschreiben und vielleicht die Person Sven Koch Athlet in drei Worten beschreiben.
Oh, in drei Worten. Ich würde sagen, ich bin flexibel, zielorientiert und diszipliniert, weil man soll ja nie sagen, dass man sich selber lustig findet.
Wieso?
Weiß es nicht, das kommt immer so ein bisschen ja, komisch rüber.
Humor, aber man darf immer humorvoll.
Humorvoll, okay, dann würde ich vielleicht, nee, ich würde auch nicht, ja, vielleicht humorvoll, aber dann sind wir schon bei 4. Aber
ich finde, man darf sich auch selbst lustig finden. Also ja. Muss ja niemand mitlachen.
Nee. Solange man selber lachen kann, ist ja, alles eben. Okay.
Okay, war das jetzt privat?
Das war, ja, privat, weil ich habe ja kein, also für mich ist Laufen eine Leidenschaft und nicht wirklich ein Beruf, würde ich sagen. Also
ja, wenn
klar,
du so im Wettkampfmodus bist?
Oh, dann
okay, jetzt kommen wir dahin.
Drei Worte, wie ich bin in einem Wettkampf.
Ja.
Oh, auf jeden Fall fokussierend.
Mhm.
Was ist das Gegenteil von kaltblütig? Ich unterhalte mich auch mit Leuten im Rennen.
Kaltblütig?
Nee, bin ich ja nicht.
Okay,
manche Leute sind so richtig
extrovertiert?
Ja, ich unterhalte mich mit Leuten im Rennen und versuche mich irgendwie so ein bisschen, also es gibt ja viele Situationen, was schief gehen kann oder was man daraus lernen kann irgendwie, dass man doch zu zweit nochmal versucht, irgendwie Richtung Podium aufzuholen und so und dass man sich dann dort unterhält. Also
kommunikativ.
Kommunikativ, auch im Rennen kommunikativ.
Okay.
Ein drittes Wort, wie ich bin. Ja, einfach, das ist kein Wort, aber im Tunnel würde ich sagen.
Mhm. Ja, so doch, das fokussiert auch nochmal, aber ja. So wirklich.
Also für mich, wenn ein Rennen gut läuft, dann bin ich wirklich 100% bei mir und da gehen keine Gedanken in Richtung irgendwas anderem, was ich danach esse oder so, sondern da konzentriere ich mich drauf, okay, was ist jetzt zu tun, wo bin ich gerade, wie hart kann ich rennen, was esse ich jetzt, was trinke ich jetzt, wo ist die nächste VP, was kriege ich da, kommt ein Uphill, kommt ein Downhill, egal was, also da bin ich wirklich im Rennen und voll im Rennen.
Schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, Wettkampf davor, drin und danach. Also ja, der Wettkampf natürlich an sich, da bist du jetzt schon kurz drauf eingegangen, aber es gibt ja auch immer so eine Zeit davor, die Wettkampfvorbereitungsphase und das danach, das auch oft vergessen wird. Gibt es bei dir solche Phasen, also dass du Wettkampfvorbereitung, Wettkampf und Nachbereitung auch einteilen kannst, dass du sagst, okay, so und so viele Tage vorher oder Wochen vorher, also gibt es da für dich so Zeiteinteilungen?
Ja, ich glaube, auch ein kleiner Side-Fact, ich habe erst seit diesem Jahr einen Trainer oder ein Ehepaar an Trainern, die Hemmings aus den USA. Und seitdem habe ich tatsächlich auch einen Trainingsplan. Davor habe ich einfach frei Schnauze das gemacht, was ich dachte, was richtig ist. Und seitdem gibt es schon sehr einen strikten Plan und so eine strikte Strukturierung, wie man auf welchen Wettkampf hinläuft. Also man unterscheidet ja zwischen A- und B-Races. Und bei B-Races sowas wie jetzt zum Beispiel Infinite Trails, da gibt es jetzt nicht so einen krassen 4-Wochen-Block genau darauf zu maßgeschneidert, was zu tun ist, um in dem Rennen gut zu sein. Sondern mein nächstes A-Race ist im Oktober in Nizza. Und
was ist der Unterschied? Sind das die UTMB, sind es die Punkte oder?
Einfach, wie man die Wettkämpfe für sich wertet. Also bei, okay, also bei B-Races, bei B-Races nehme ich jetzt nicht so viel aus dem Training raus davor und habe eben nicht diese spezifische Vorbereitung wie jetzt auf dem A-Race zum Beispiel.
B-Race ist dann auch ein Teil eigentlich oder zum Peaken auf das A-Race.
Ja, genau. Einfach aus Training oder man probiert irgendwas aus, irgendwie eine neue Verpflegung oder so. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel für einen A-Race, wo ich mich wirklich spezifisch drauf vorbereitet habe, war der Mozart 100 dieses Jahr, wo ich auch mein Ticket für den OCC nächstes Jahr lösen konnte. Und das war mein größtes Ziel der Saison. Und
da bist du Zweiter geworden, ja?
Genau, da war ich Zweiter. Mhm. Und da gab es wirklich 8 Wochen Training, was 100% maßgeschneidert auf dieses Rennen war. Mhm. Also da gab es keine Einheit, wo ich mir dachte, okay, da habe ich jetzt einfach mal irgendwas gemacht, sondern da war immer genau beschrieben, okay, wir brauchen Rolling Hills, wir brauchen flache Intervalle, weil das Rennen einfach relativ, es ist nicht technisch, durch das, dass dort dann extrem geregnet hat, war es dann noch ein bisschen
technischer.
War es doch ein bisschen technischer wie gedacht. Aber da war es wirklich so, dass die Zeit davor eigentlich, ich würde sagen, 8 Wochen, also 2x4 Wochen Blöcke davor genauestens durchgeplant waren und genauestens darauf ausgerichtet waren, bei diesem Rennen dann zu performen und gut zu sein. Und ja, da gibt es dann schon, würde ich schon sagen, dass ich so ein Pre-Race, dass ich diese Struktur schon nicht nur am Tag davor mit wenig irgendwie Ballaststoffe essen, dass es damit anfängt, sich aufs Rennen vorzubereiten, sondern dass diese Vorbereitungszeit einfach viel länger, ja, genau.
Ja, ja, gut, du hast ja mit den Hemmings, die sind ja selber im Trailrunning-Team bei Adidas, sind ja selber auch aktiv, glaube ich, gute Experten an deiner Seite. Würdest du sagen, dass dir die Struktur, die du jetzt seit einem Jahr hast, auch hilft? Gibt die Sicherheit oder nervt es eher manchmal, weil das Loose doch angenehmer war?
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, ich kommuniziere extrem offen mit ihnen und sage, hey, heute Abend war so ein geiler Sonnenuntergang, ich hatte nur eine Stunde auf dem Plan, aber ich hatte einfach so viel Spaß in meinem Training, jetzt waren es halt 90 Minuten.
Ja.
Und dann kommt meistens nur der Kommentar in unserer Excel-Tabelle, do whatever you want, as long as you enjoy it mentally and physically. Und genau für mich ist diese offene Kommunikation und dieses Sagen, boah, ich fühle mich eher sicherer, wenn ich ein bisschen mehr Umfang mache. Mhm. Oder ich fühle mich ein bisschen sicherer, wenn ich noch die und die Intervalle mache oder noch in die Richtung arbeite. Die Kommunikation ist einfach so wichtig, dass man sich auch wohlfühlt in dem Plan und sich nicht irgendwie in den Plan reingepresst fühlt, sondern irgendwie sich das alles so ein bisschen flexibel um einen herum gebaut wird. Dass man eben sich nicht geißeln lässt von so einem Trainingsplan, was eigentlich immer so, ach, ich muss jetzt noch Intervalle machen und ich muss jetzt noch das machen, sondern ich sehe es immer, ich darf jetzt noch Intervalle machen und ich darf jetzt hier noch 2 Stunden Rad fahren und ich darf das noch machen, weil es ist ja eigentlich immer noch aus freien Stücken.
Das ist ein sehr schönes Tool, mit dem ich auch total viel arbeite, also die Verbalisierung, weil sobald ich anfange oder mich selbst beobachte, dass ich von müssen spreche, wird es schon schwierig. Und das ist natürlich schön, auch wenn ein Trainer oder ein Trainerteam das auch mit einbauen und sagen, okay, wenn du dich dabei gut fühlst, hat das mental so einen großen Wert und das ist eine wichtige Komponente auf eine Vorbereitung, dass da so eine gewisse Gleitzeit, sage ich jetzt mal, oder so ein gewisser Spielraum gegeben wird. Kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass ein Athlet sagt, oder eine Athletin, mir ist das too much, mir passt das irgendwie gerade nicht, ich fühle mich drüber, also das gibt es ja genauso. Aber ich glaube auch, dass die Flexibilität da extrem wichtig ist, vor allem wenn man sagt, es gibt einem Sicherheit. Und
ja, es ist ja nicht nur so, dass ich versuche, mich irgendwie, Also ja, natürlich ein bisschen was muss man ja immer machen. Irgendwie, ich habe selten jemanden gesehen, der auf der Straße schnell wird, ohne auf der Straße zu rennen. Und oder schnell, also Intervalle zu machen. Also das sind Dinge, die muss man tatsächlich machen. Aber man kann es ja sich ja auch irgendwie ein bisschen in seinem Kopf richtig hinrichten. Und ich erinnere mich immer noch an, ich glaube, mein erstes Training mit Petter Engdahl. Namhafter Trailrunner und CCC-Gewinner.
Gerade Urlaub in seiner Heimat gemacht, in Andalsnes.
Ja, eben. Und ich erinnere mich auf Fuerteventura in meinem allerersten Trainingslager mit Terex. War ich mit ihm rennen und er meinte nur so, ja Sven, intervals should be fun. Und ich dachte mir so, und dieser Satz ist einfach so in meinem Kopf geblieben, dass ich mir so denke, jedes Mal, wenn Leute Angst haben, wenn man irgendwie Intervalle machen muss und so, denke ich mir so, intervals should be fun. Und genau das, also man wird ja nicht irgendwie kompetitiver Sportler, wenn man seinen Körper nicht an die Grenzen bringen will und wenn man sich wirklich vital fühlen will, wenn man sich richtig verausgabt. Und für mich ist das immer noch so, wenn es dann doch wieder so durchkommt, oh, jetzt die harten Intervalle und was weiß ich, dann denke ich zurück an den Satz und denke mir, intervals should be fun. Und dann irgendwie fängt man an und wenn man losgelegt hat, dann geht's eh von allein. Und von dem her, ja, gibt es für mich nicht so die Hürden in so einem Trainingsplan von Intervallen, Long Run oder sonst irgendwas, sondern ich sehe das immer so als, ich darf das machen und mein Körper macht es die meiste Zeit mal mit. Natürlich gibt es immer Probleme, aber ja, wie gesagt, für mich ist es immer noch ein Dürfen und kein Müssen.
Super, naja, fast schon so ein Mantra, also so eine positive Selbstinstruktion, die man, und das hast du jetzt ganz schön beschrieben, also man muss sich das ja auch wirklich laut vorsagen und immer wieder, bis es dann in Momenten, wo man wieder an dem Punkt ist und sich denkt, oh Mann, ey, Intervalle oder irgendwas anderes zu trainieren, wo man vielleicht bisher weniger Spaß hatte, weil jedes Gefühl oder jedes Verhalten fängt ja erstmal mit so einer Verbalisierung an. Das heißt, finde ich total cool, dass der Petter dir da den Tipp gegeben hat, das wirklich auch auszusprechen, weil mit dem Aussprechen fängt es auch an, dass man vielleicht auch daran glaubt, dass man es auch spürt oder letzten Endes sich ein bisschen in einen positiveren Zustand bringt.
Ja, für mich ist das, ja, das ist auf jeden Fall, soweit ich, also meistens, natürlich gibt es auch Phasen, vielleicht können wir später drüber reden, die Phase um den Mozart oder auch nach dem Mozart, wo ich leichte Verletzungsprobleme hatte, da ist was anderes, aber generell Verbalisierungen und bestimmte Dinge, die ich nur mache, bevor es hart wird. Oder zum Beispiel, wir haben auch während dem Workshop darüber geredet, dass dieser Griff an die Uhr und das Drücken der runden Taste an der Uhr löst bei mir Gefühle und Emotionen und eine bestimmte Körperhaltung aus. Also irgendwie, man denkt an dieses Bild auf einer Rundbahn, es sind 5, 6, 7 Athleten und alle laufen über diesen 400-Meter-Strich und alle drücken auf die Uhr und alle lehnen sich auf einmal nach vorne und alle sind auf einmal fokussiert. Allein dieses Gefühl und das, ich drücke jetzt auf die runden Taste und dann geht's los und dann muss ich das machen und muss mich auf das und das konzentrieren. Das sind für mich Emotionen und so. Ja, da kriege ich jetzt schwitzige Hände.
Ja, lass gleich drüber reden, wenn wir schon so mittendrin sind. Also das sind so die Wettkampfroutinen, die du beschreibst.
Ja, Wettkampf und eigentlich im Training jedes Mal, also zweimal die Woche Intervalle und jedes Mal habe ich dieses Gefühl von, boah, jetzt geht's los, jetzt. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall ein positives Gefühl.
Was ganz wichtig ist, ist auch ein ganz wichtiges sportpsychologisches Thema. Also du weißt es jetzt, bei dir löst es die Gefühle aus. Aber was wir nicht direkt wahrnehmen, nur dann übers Spüren vielleicht wahrnehmen können, ist, unser Körper merkt sich ja auch genau solche Bewegungen, wie jetzt, wie du beschreibst, Griff an die Uhr oder Schuhe schnüren, Socken nochmal hochziehen. Also wenn man ins Training, gerade in so harte Einheiten wie Intervalle, so gewisse Kniffe einbaut, die sich das Hirn merkt, dass jetzt das und das kommt, jetzt wird es hart, jetzt muss ich mich fokussieren, jetzt kann es vielleicht wehtun, aber dass sich ja auch unser Kopf und letzten Endes darüber auch Muskulatur, Körper, Bewegung merkt, jetzt kommt das. Und ich glaube, das ist so ein der Griff an die Uhr mit dem, auch den Bildern, die du im Kopf hast, ich habe es gerade selber gesehen, Gänsehaut, wo du weißt, okay, also du weißt, aber dein Körper weiß auch, dieses Gefühl von Readiness irgendwo.
Ja, genau, das fängt ja nicht schon, ja, ich meine, beim Wettkampf ist es schon so ein Gefühl, was ich eben in dieser Taper-Woche um jetzt näher an den Wettkampf ranzukommen.
Ich wollte eh noch mit der Taper-Woche anfangen, mit der Vorbereitungszeit insofern.
Sehr gut. Ja, genau, also da kommt dann die Readiness für den Wettkampf. Da kommt vielleicht auch nochmal ein zweites Ding ins Spielen, was ich extrem gern mache, ist visualisieren. Ich gucke mir diesen Race-Course in diesem Flyover in unterschiedliche Karten-Apps, ich will jetzt keinen Namen nennen, die können ja alle diesen Flyover und zeigen dir dann mit so einem Punkt, wo man da entlang rennt, wie oft ich das durchgehe und wie oft ich mir angucke, wo muss ich irgendwie wohin und wo sind irgendwie steile Anstiege, steile Abstiege, meine Verpflegungsstationen und so. Dieses Visualisieren hilft mir extrem viel und das mache ich nicht nur im Wettkampf, auch wenn ich irgendwo bin. Ich meine, hier in Innsbruck habe ich genau meine Intervallstrecke, da ist Topf eben, da weiß ich ganz genau, was. Nach 3 Minuten bin ich an der Brücke. So, das weiß ich einfach. Und ich weiß, was da dann passiert. Aber wenn ich irgendwo anders bin, dann gucke ich mir ganz genau an, okay, wo kann ich jetzt meine Intervalle machen? Wo ist am besten flach oder wo ist ein steady Anstieg mit 10%? Wo kann ich das irgendwie machen? Und visualisiere das schon, was da zu tun ist. Und wenn ich, ja, ich sehe vor meinem Kopf, okay, es stehen, keine Ahnung, 6x6 Minuten irgendwie Tempolauf an. Dann weiß ich ganz genau, okay, an dem Strich auf der Straße drücke ich meine Uhr und auf dem Abschnitt auf der Straße mache ich meine Intervalle. Und jeder, der mir auf Strava folgt, weiß, auf dem Tempo Tuesday weiß jeder, wo ich renne. Das ist kein Geheimnis. Und ich glaube, ja, dass durch dieses Visualisieren, sowohl im Training und auch im Wettkampf, natürlich eine Visualisierung, wenn ich das nur im Wettkampf mache, dann ist das 5-mal im Jahr, dann funktioniert das ja natürlich nicht so gut. Aber wenn ich das jeden Dienstag wiederhole und das dann immer wieder mache, und dann würde ich auch sagen, dass man solche Sachen lernen muss. Das sind Dinge, die dazugehören, wie eben dein tägliches Training ist halt auch, dass der Kopf dabei bleibt und dass man sich darüber versucht auch irgendwie ein bisschen stärker zu machen. Ich will jetzt absolut nicht sagen, dass ich der Mental Game Terminator bin im Trailrunning-Sport, aber ich würde sagen, dass ich einige Kniffe versuche anzuwenden und einige Dinge, ja.
Richtig machst?
Richtig machst.
Klingt zumindest so. Also ich glaube, man muss ja auch nicht der absolute Mental Game Terminator sein. Man kann ja auch nicht auf allen Ebenen überall perfekt sein und ich bin auch eher der Fan von die Dinge, die man macht, die wirklich gut zu machen. Es wird sonst auch einfach zu viel. Und so wie du es jetzt beschreibst, wenn Visualisieren eine Sache ist, die dir Sicherheit gibt, und Visualisieren ist ja auch ein ganz typisches sportpsychologisches Thema mit dem Ziel, Sicherheit zu bekommen. Und ich finde das ganz, ganz toll, was du ansprichst, weil das predige ich natürlich, es im Training anzuwenden. Es bringt mir nichts, nur unmittelbar vorm Wettkampf anfangen zu visualisieren, weil man das auch wirklich üben muss, also sich die Bilder vor Augen zu rufen, so eine Strecke durchzugehen. Man schult dann auch sein Erinnerungsvermögen, dass man über die Bilder dann auch weiß, wenn es soweit ist, wo man sich jeweils befindet. Und das, dass man sagt, okay, einmal die Woche, wie nanntest du es, Tempo Tuesday, das zu integrieren ins Training. Natürlich fällt es mir dann auch leichter unmittelbar vorm Wettkampf.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht mal wieder an den Running-Experten Shulia Chandré. Lieber Shulia, warum braucht man zum Trailrunning-Schuhe?
Hallo, Julien hier von den Running Experts. Die Frage, warum brauchst du Trailrunning-Schuhe, ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Es geht in erster Linie um die Sicherheit, den Komfort und die Performance im Gelände. Also anders als bei normalen Laufschuhen ist es so, dass bei Trailrunning-Schuhen, die sind speziell dafür gemacht, dich auf einem unebenen, oft ja auch sehr rutschigen Untergrund sicher zu halten. Die bieten natürlich auch eine bessere Traktion, vor allen Dingen so auf Schotter, Wurzeln, Matsch, Felsen, alles, was so im Gelände dort einhergeht, was dir ein bisschen mehr Stabilität und Kontrolle gibt, selbst im steilen oder im schwierigen Terrain. Und darüber hinaus sind die Schuhe natürlich auch robuster gebaut, um so ein bisschen deinen Fuß vor scharfen Steinen oder Wurzeln zu schützen. Also viele Modelle haben da auch verstärkte Zehenkappen oder Seitenwände, die ein bisschen verhindern, dass dein Fuß verletzt werden kann, auch wenn du mal gegen einen Felsen stößt oder auf so einen spitzen Stein trittst. Auch die Dämpfung ist speziell auf die härteren Bedingungen im Gelände ausgelegt und hilft ein bisschen, deine Gelenke zu entlasten, selbst wenn du über längere Strecken mal unterwegs sein solltest. Und last but not least sollte natürlich nicht zu vergessen sein, dass da auch ein Schutz vor den Elementen ist. Also Trailrunning-Schuhe sind oft wasserabweisend und bieten zusätzlich noch so einen Schutz vor Nässe oder Kälte, sodass du auch bei schlechtem Wetter gut gerüstet bist. Also wenn du regelmäßig im Gelände läufst und dabei sicher und komfortabel unterwegs sein willst, dann sind Trailrunning-Schuhe eigentlich schon eine unverzichtbare Investition.
Vielen Dank, Julia. Wer neugierig geworden ist und sich nach passenden Trailrunning-Schuhen umschauen und informieren möchte, dem füge ich einen Sport 2000-Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wann fangen denn diese Pre-Race-Routinen bei dir an? Also ist das so, wo du sagst, okay, also sharp eine Woche vorher, wo du dann dich nochmal intensiver damit beschäftigst, weil man muss ja auch aufpassen, wenn ich jetzt anfange, 4 Wochen mich vorher damit auseinanderzusetzen, ist vielleicht auch die Energie dann auch wieder verpufft am Wettkampftag. Das heißt, gibt es bei dir so einen Zeitraum, wo du sagst, okay, da fängst du an, dann kannst du, ich beschreibe immer schön das Bild von so einem Bogen spannen, bis es dann der Release des Pfeils natürlich an der Startlinie ist, aber eine Woche oder wie ist das bei dir?
Ich würde sagen, da muss man auch vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ich würde sagen, bei Rennen, wo ich zum Beispiel mit dem ganzen Team hingehe, wo ich mich um Dinge wie Unterkunft, wie komme ich zum Start und solche Dinge nicht kümmern muss, würde ich sagen, dass die direkte Vorbereitung wirklich mit einer Woche zuvor anfängt. Wenn ich natürlich Rennen wie jetzt zum Beispiel Nizza habe, wo ich ohne Team hingehe, sondern eigentlich allein mit jemand, der mich verpflegt und so, da fängt es vielleicht ein bisschen früher an mit irgendwie Unterkunft buchen und gucken, wie kommt man zum Start und solche Sachen. Da würde ich sagen, ist eher so eine Sinuskurve. Mhm. Eine Woche ist mal intensiv, bis man alles gebucht hat und alles gemacht hat. Und dann kommt eben diese Flaute von, okay, ich denke jetzt eigentlich nicht mehr so richtig dran, mach lieber mein Training. Bis hin, das baut sich wieder auf die Woche zuvor, wo man dann weiß, okay, jetzt die Woche geht's los und da fange ich dann auch an. Also dann so die Race Week ist eigentlich vom Trainingsplan her immer relativ ähnlich. Es kommt eigentlich nur noch ein bisschen drauf an, eben ob es ein A-Race ist oder ein B-Race. Bei einem B-Race zum Beispiel wie diese Woche mache ich morgen schon nochmal richtig harte Intervalle. Also so ein ganz normales Intervalltraining.
Konntest du heute noch einen Podcast einbauen?
Ja, ein ganz normaler Tempo Tuesday.
Habe ich ein Glück, dass das ein B-Race ist am Wochenende.
Nee, also montags bin ich da schon noch relativ entspannt. Also da rede ich jetzt mal wirklich nur vom Training und von meinem Mental Game. Genau, B-Race die Woche sieht eigentlich ganz normal aus. Mit dienstags nochmal harte Intervalle. Mittwoch, Donnerstag lockere Dauerläufe. Da lasse ich dann meistens die Doubles weg. Also normalerweise mache ich so 5-mal die Woche Double Run, also abends dann nochmal zu laufen. Das fällt dann meistens in der Rennwoche wieder weg. Einfach um den Umfang ein bisschen runterzufahren, um ein bisschen frischer zu sein. Dann mache ich freitags einen klassischen Auftakt. Ich glaube, das macht jeder. Ja. Ob man da jetzt Sprints macht oder ob man da irgendwie 2x5 Minuten, 1x5 Minuten, egal was macht. Und dann am Samstag halt das Rennen und genau dann so mit Startnummer abholen und so. Da steigt dann schon richtig die Spannung und da. Zum Beispiel, ich habe heute Morgen auch meinen Rucksack gepackt oder gestern Abend meine Tasche gepackt und da fange ich dann schon an, okay, was muss ich dann alles mitnehmen? Was ist mein Mandatory Equipment? Und solche Sachen, da bin ich dann schon sehr, sag ich mal, perfektionistisch.
Ja. Du also, wiegst ja auch den Laufrucksack vorab, oder?
Ich wiege alles. Ich weiß genau, wie viel was wiegt. Ich habe auch.
Wie viel wird der Rucksack wiegen am Wochenende?
Gar nicht viel. Ja, den Rucksack selber wiege ich nicht ab, weil daran kann ich wenig ändern, auch wenn er vielleicht ein bisschen mein selbstgeschneiderter Prototyp ist. Kann ich da wenig tunen, aber sonst, die Jacke hat 130 Gramm, meine Hose hat so, sage ich jetzt nicht, was das für eine Hose ist, vielleicht 40 Gramm. ja, und sonst muss ich nicht mehr viel mitnehmen. Ein kleines Erste-Hilfe-Set, das wird auch keine 100 Gramm haben und dann versuche ich das halt noch so möglichst klein zusammenzupacken, das irgendwie noch in eine Folie einzupacken oder in so Zipbeutel, dass es nicht saugt. Und solche Dinge, da fange ich dann schon an, so richtig akribisch zu werden. Aber so dann, so Finish mache ich dann so am Freitag und packe das dann alles nochmal ein, gucke, dass es richtig gut sitzt. Wiege dann natürlich meine Verpflegung ab. Die Flaschen werden abgewogen, wie viel Gramm Kohlenhydrate, meine Gels werden vorbereitet. Solche Sachen passieren dann eigentlich so in den letzten zwei Tagen vom Wettkampf.
Es dient ja alles der Stressreduktion. Also so, warum macht man das? Wir sind ja hier im Sportpsychologie-Podcast. Ich es ist ganz wichtig in der Vorbereitung, Stress zu vermeiden. Der kommt irgendwann eh und dann ist es auch gut, Stress, Nervosität, weil der natürlich auch positive Auswirkungen auf die Leistung haben kann. Aber im Vorhinein tut es natürlich gut, Stress zu vermeiden. Und jetzt beschreibst du ganz gut, okay, es gibt voll organisierte Rennen, da musst du das nicht machen. Und da uns ja auch nicht nur Profis zuhören, sondern auch viele Amateure, ist es genau was, das Sven beschrieben hat, sich Zeit nehmen, Flüge buchen, Unterkunft buchen, auch Zeitpuffer einzubauen, packen, was brauche ich, also nicht last minute merken, oh Mist, ich brauche ja noch, keine Ahnung, einen Köcher für meine Stecken oder ich brauche ja noch Gels, sondern wirklich Vorbereitungszeit einplanen, um dann entspannt vielleicht auch in die letzte Woche vorm Rennen starten zu können und nicht dann erst anfangen, Flüge buchen und Anfahrt planen und so weiter. Ist natürlich schön, wenn das einmal organisiert wird, aber wie ihr hört, ist das auch bei den Profis nicht immer der Fall, sondern gibt auch Rennen, wo sie sich selbst drum kümmern müssen.
Ja, eben, und ich mache das ja auch gern. Also das ist ja Teil meines Jobs eigentlich, ja, sich um sowas zu kümmern. Und ich denke mir immer so, ich weiß nicht, ein paar Leute laufen vielleicht auch was irgendwie in der UTMB-Series und dann kriegen wir irgendwie 8 Wochen vorher diese Mail mit dein Bus zum Start und your shuttle ticket und book now. Und man denkt sich so, ey, es sind acht Wochen, ich habe so keinen Bock, auch wenn es nur ein Klick wäre in dieser Anmeldung, sich noch seinen Bus zu buchen und das
Kleiner
alles.
Tipp, E-Mail markieren. Markieren in den Ordner UTMB.
Ja, schön wär's. Ich habe dann auch irgendwann, also Gott sei Dank bin ich dort mit dem Camper unterwegs und versuche relativ nah am Start zu schlafen.
Okay.
Aber ja, dann war ich natürlich auch ein bisschen später dran und habe mir mal die E-Mail aufgemacht und habe mal das Shuttle-Ticket angeguckt. Ha, waren noch 5 Spots frei, um irgendwie um 5 den Shuttle von Nizza an Col d'Huez hochzunehmen, wo halt eine halbe Stunde Fahrzeit ist und dann hockt man halt 2 Stunden am Start und dachte mir so, oh, nee, okay, zur Sicherheit buche ich den jetzt mal, aber ich versuche drum rumzukommen und genau das, also klar, auf manche Sachen habe ich halt auch keinen Bock und das gehört einfach auch dazu,
ja,
aber ja, wie du sagst, Stressreduktion und vor allem dieses Mandatory Equipment, auch wenn man sich denkt, ey, nächste Woche kann es gar nicht kalt werden und es kann gar nicht regnen, nehmt die Handschuhe mit, nehmt das Buff mit und nehmt die regendichte Hose mit und packt es einfach in den Rucksack, schmeißt es ins Auto oder schmeißt es in den Koffer rein und wenn es daheim genauso wieder auspackt, scheißegal, aber
besser haben als brauchen.
Ja, ihr wollt nicht am Tag des Rennens oder am Tag vorm Rennen da stehen und denken, fuck, Entschuldigung für den Ausdruck.
Ja.
Ich
Emotionen, wir sind ja in einem Sportpodcast.
Richtig, ich brauche jetzt noch die Sachen und ja, wie gesagt, einfach alles zusammenpacken, dieses, ja, Step-by-Step, irgendwie die Checkliste, ob man diese jetzt im Kopf hat oder aufgeschrieben hat, das Durchgehen.
Auch ein guter Tipp, eine Checkliste wirklich auch zu machen,
ja,
weil man natürlich dann genauso Kleinigkeiten dann doch auch mal vergisst und das kann sehr ärgerlich sein und wiederum dann für Stress sorgen, der dann nicht gut ist.
Man hat es, wer den UTMB verfolgt hat, man hat den Stress in den Augen des Führenden des UTMB in La Flèchère an der Verpflegungsstation gesehen. Nach 19,5 Stunden und auf den Füßen hat er sein Mandatory Equipment zeigen müssen und da gab es einen kurzen Spannungsmoment und da hat man auch gesehen, dass sein Nervenkostüm wirklich blank liegt und wir wollen uns alle diese Situation ersparen, dass uns das nicht passiert.
Ja, definitiv. Wie sieht es denn im Vorhinein aus mit positivem Zustand? Also ich bin ja oder arbeite ja sehr viel daran, dass man immer so einen positiven Grundzustand hat oder versucht, den zu erzeugen. Kann bedeuten, Nebengeräusche auszublenden, wie man sagt, okay, Themen, die mich gerade auch privat belasten, mal beiseite. Aber was tust du aktiv, um deinen positiven Zustand aufrechtzuerhalten?
Vorm Rennen oder im
Ja, Rennen? in der Woche davor so.
Oh, in der Woche davor würde ich sagen auch, dass ich da auf jeden Fall noch Potenzial habe. Natürlich, mein positiver Zustand, allein wenn ich mein Trainingstagebuch oder meinen Trainingsplan öffne, steht da immer dran, in der dritten Spalte gibt es immer so einen Button mit completed as planned und dann wird der Button grün und dann scrollt man so durch und grün, 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 grün und dann denkt man sich so, ja, eigentlich, ich habe echt alles gemacht, was ich machen konnte und ich habe genau das erfüllt, was mir aufgetragen wurde und allein das stimmt einen schon mal positiv, ob man jetzt einen Trainingsplan hat oder irgendwie nur sein Logbuch auf seiner Uhr durchscrollt oder auf Strava sich anguckt, hey, das habe ich gemacht, ich habe die großen Sessions gemacht und die Fitness ist da und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, sich zu belohnen für das ganze Training, was man gemacht hat. Den Wettkampf nicht als, boah, jetzt muss ich mich 4 Stunden richtig hart knechten sehen, sondern jetzt kann ich mich 4 Stunden lang belohnen für das, was ich die letzten Wochen einfach alles gearbeitet und geleistet habe, dass man sich auch da das ein bisschen umdreht und nicht Angst vorm Wettkampf hat, sondern das als Entlastung sieht und als, ja, als Belohnung.
Ja, super schön beschrieben. So dieses über ob man es jetzt schriftlich hat oder auch weiß als Amateur, weil man vielleicht nicht alles database irgendwo festhält, aber zu wissen und in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, hey, ich habe bis zu dem Punkt echt jetzt alles gemacht, was ich machen konnte und jetzt kommt die Bühne. Also ich sage immer, das ist Showtime, Spots full on und man sich auch belohnen kann für die ganze harte Arbeit. Es gibt auch so die Möglichkeit, finde ich eigentlich ganz schön, aber das ist auch was, was man echt üben muss in der Früh. Ich sage immer, das sind die 3 Frühstücksfragen. Also bevor man frühstückt, können unterschiedliche Fragen sein, aber ich baue meistens ein, eine Stärke sich überlegen, die man hat, irgendetwas, auf was man stolz ist und irgendetwas, auf was man sich vielleicht freut an dem Tag. Also so 3 positive und man findet immer was. Also selbst am Tag der größten Zweifel findet man was und das ist diese kleine Schraube, die man vielleicht den Tag schon mal einen Tick positiver starten lässt. Wie sieht es bei dir aus mit Erwartungen? Also Erwartungen abklären im Vorhinein ist, glaube ich, ganz wichtig, auch im Amateurbereich, zu sagen, okay, will ich einfach nur Spaß haben, will ich mich quälen? Oder eben im Profibereich, okay, ist das ein Rennen, das will ich gewinnen? Gibt es da bei dir, dass die Erwartungen vorher abgeklärt werden oder ist es so, ich laufe mal und schaue, was passiert mit dem, wie ich mich vorbereitet habe?
Nee, ich glaube, man kann irgendwann anhand der Startliste relativ schnell ausrechnen, ausrechnen, was passieren kann im besten und im, also im besten Fall natürlich kann man hoffentlich viele Rennen gewinnen, natürlich irgendwann auf einem bestimmten Niveau wird es auch von einem erwartet, dass man vorne mit dabei ist. Generell würde ich mir selber einfach einen Horizont setzen und gerade mit dem Sport Trailrunning, der so schnell wächst, würde ich nie darauf gehen zu sagen, boah, letztes Jahr, der ist 3 Stunden als Beispiel 3 Stunden 30 gerannt, das kann ich auch. Und der wurde damit 5. Ich will morgen 5. werden. Und dann kommt man am nächsten Tag hin, rennt 3:25, noch 5 Minuten schneller als seine Schätzung und 30. Das kann passieren.
Ja.
Und sich dann zu sagen, scheiße, ich habe versagt, das ist einfach ein gnadenloser Fehler. Weil einfach dieser Sport ist so dynamisch und so schnell am Wachsen, dass einfach Leute aus dem Boden sprießen, wo sich denkt, ey, wo kommst du jetzt her? Und
hat ja
was?
Der UTMB jetzt auch gerade gezeigt.
Genau.
Die Grenzen werden in so jungen Sportarten einfach noch kontinuierlich jedes Jahr so krass verschoben.
Eben.
Es ist ja so, entstehen ja auch neue Rekorde. Limit hat sich mit Philipp Seip ein schönes Gespräch drüber, Trainer von Laura Philipp, eben so über dieses Thema neue Limits setzen. Und die werden nur gesetzt, indem irgendeiner anfängt, eine neue Bestzeit zu laufen. Und plötzlich denken sich ganz viele andere, boah, wenn das möglich ist, menschlich möglich, physisch möglich, kann ich da auch hinkommen. Und dann geht vielleicht wieder jemand drüber und wieder jemand drüber. Und das ist so ein bisschen diese Kettenreaktion, die passiert. Und in der jungen Sportart ist da natürlich noch sehr viel Luft nach oben.
Eben. Und um darauf zurückzukommen, ich würde mich nicht drauf festlegen, also im Amateurbereich auf jeden Fall nicht, festzulegen, ey, ich will morgen 10. werden, sondern sucht euch eine Zeit raus, sucht euch einen Zeitkorridor raus, wo ihr sagt, hey, mit dem bin ich richtig zufrieden. Und wenn ihr den erreicht, dann könnt ihr auch richtig zufrieden sein. Scheißegal, was die Positionierung ist. Mir ist es auch relativ schnell aufgefallen, so im Jahr 2022, 2023, wo ich dann angefangen habe, nicht mehr zu suchen nach Rennen, die kann ich gewinnen, sondern nach Rennen, hey, da ist Konkurrenz da kann ich mich auf Augenhöhe mit jemandem messen. Und dann geht halt mal irgendwas schief, man knickt um oder man macht einen Verpflegungsfehler und sofort ist man irgendwie 2, 3, 4 Positionen weiter hinten, aber hat trotzdem noch eine krasse Zeit gelaufen und vielleicht noch eine bessere Zeit wie letztes Jahr. Es ist mir genauso passiert letztes Jahr bei Zermatt am Halbmarathon, klassisches Beispiel, dachte ich mir, boah ja, der Streckenrekord, so was ich im Training gerannt bin, den kann ich auf jeden Fall brechen. Und das Rennen gibt es seit über 20 Jahren und dann dachte ich mir so, könnte ich eigentlich gewinnen. Dann stehe ich an der Linie, es geht los, 10 Minuten später bin ich auf Position 15 und denke mir so, was? Ich laufe hier gerade unter Streckenrekord und ich bin 15, was passiert hier gerade? Gott sei Dank bin ich relativ smart angegangen und 14 Leute vor mir nicht so smart. Und am Ende war ich Zweiter, war 3 Minuten unter Streckenrekord und war trotzdem nur 3 Minuten hinter dem Ersten und denke so, boah, okay, ich bin eine Zeit gelaufen, die ich mir nie zugetraut hätte, aber ich werde trotzdem Zweiter. Aber das ist ja kein Grund, um einen Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, scheiße, ich bin nur Zweiter geworden und habe mir eigentlich einen Sieg ausgerechnet. Sondern dann ist zu sagen, hey, krass, ey, ich war unter dem Streckenrekord von einem Rennen, was seit 20 Jahren und wo jetzt nicht irgendwelche Pflaumen kommen und da den Hügel hochrennen, sondern da wurde schon immer richtig, richtig hart gerannt. Und eben mit... Ich suche mir lieber einen Zeitkorridor raus und suche mir lieber raus, was kann ich erreichen zeitlich, und auch mit den Trainern unterhalte ich mich relativ genau darüber, wie ich wo, wie hart laufe. Ja.
Ich glaube, es ist ja auch, also man muss ja auch differenzieren zwischen Straßenrennen und Trailrunning. Das macht es aber auch einfach extrem spannend. Auf der Straße habe ich eine Straße, da gibt es zwar schon ein bisschen, ich sage jetzt mal Marathons mit ein paar mehr Höhenmetern, ein paar weniger, aber es ist immer noch, es ist paved, es ist also einfach teer. Trailrunning, wenn du jetzt nicht die Strecke in- und auswendig kennst, als Profi schaut man sich die Strecken sicherlich schon an oder Streckenabschnitte, Amateure haben meistens nicht die Möglichkeit, die sind ja so unterschiedlich, da kommen so viele Komponenten rein, weil du ja nicht weißt, okay, wie viel ist verwurzelt, wie viel ist wirklich hart verblockt und technisch, wenn es ein bisschen nass ist, wenn jetzt Richtung Herbst ist, vielleicht auch leichter rau auch drauf ist, also das ist ja im Trailrunning auch nochmal, macht es ja viel schwieriger, Zeiten konkret einzuschätzen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Straßenmarathon.
Ja, also es kann, das Wetter macht einen enormen Unterschied. Wie du sagst, auch im Herbst irgendwie das Laub auf der Strecke liegt, es gibt so viel Unsicherheit, oder die Lichtverhältnisse oder
Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, es regnet oder so wie im Moment ich kenne meine Trails hier um Innsbruck verdammt gut, würde ich sagen, und ich kenne relativ viele Wege und ich muss sagen, dass die Qualität der Wege in den letzten 2 Jahren einfach unter den schweren Unwettern so stark gelitten hat. Ich war auch letztes Jahr auf einem Rennen in der Türkei und das ist eigentlich eine Wüste. Und dort hat es dann 2 Wochen davor mal richtig hart geregnet und dann waren halt die Wege so richtig ausgespült. Und das macht ein Rennen einfach viel langsamer. Und dann kann man nicht sagen, boah, der ist letztes Jahr 10 Minuten schneller gelaufen wie ich. Ja, wenn es halt die Verhältnisse letztes Jahr perfekt waren und alles perfekt war, dann kann man dort viel schneller rennen. Aber ich... Und das ist ja auch das Schöne
das
an diesem
es spannend,
Sport,
ja, absolut.
Dass man sich nicht so vergleichen kann, weil auf der Straße, ja, wenn ich Marathon-Bestzeit laufen will und ich merke nach 20 Kilometer, ich bin nicht in meinen Splits und das wird mit Sicherheit nicht besser, weil es zu heiß ist.
Kannst auch nichts mehr aufholen.
Ja, dann der Kittel, das Kind ist im Brunnen gefallen. Der Kittel ist verschnitten, das holt einfach nicht mehr. Ja. Und deshalb...
Und da war dein Beispiel aus Zermatt ja so schön, wo du sagst, okay, du warst irgendwie so an 15. Position, bist aber bei deinem Plan geblieben und kannst dann trotzdem da halt schon aufholen und dranbleiben. Oder man kann auch nochmal Dinge rumreißen. Das ist jetzt einfach auf der Straße, wenn du die Splits am Anfang nicht schaffst, eigentlich fast nicht mehr möglich.
Da ist dann, meistens...
Du brauchst schon richtig gute Pacer.
Wird's nicht mehr besser. Aber, ja, und dann kommt halt auch dazu, dass diese unterschiedlichen Terrains mit... Jemand ist ein guter Uphiller, jemand ist ein schlechter Downhiller. Oder die letzten 2 Kilometer oder 3 Kilometer ins Dorf sind flach und das ist halt einfach eine absolute Bergziege. Und der kann halt im Flachen, kriegt er halt irgendwie keinen Schritt mehr zusammen. Ja. Und der läuft 4 Minuten auf den Kilometer und du läufst halt eine 3:10. Ja. So, das sind 50 Sekunden pro Kilometer und das auf 3 Kilometer holst du fast nochmal 2 Minuten oder über 2 Minuten raus auf jemand. Und dann ist nicht der Zeitpunkt, am Ende des Downhills den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen, boah, der ist schon 2 Minuten jetzt vor mir, das schaffe ich nicht mehr, sondern dann wieder auf seine Qualitäten zurückzukommen und zu sagen, hey, im Training, ich habe so viel investiert in meine flache Grundspeed, jetzt hole ich den nochmal. Ja. So auf diese, das gibt einem einfach nochmal viel mehr Spielraum mit sich selber, sich im Endeffekt eigentlich nur auszutricksen und sich selber zu verarschen, um es ehrlich auszudrücken, aber dann zu sagen, boah, ich bin ein starker Downhiller, den kann ich nochmal holen, egal ob er mir jetzt im Uphill nochmal 2 Minuten gegeben hat. Oder eben, es gibt viele Rennen, wo halt am Ende nochmal so ein Final Kick kommt, irgendwie noch so 50 Höhenmeter, und sich dann zu denken, boah, im Training, das habe ich eingebaut, genau das habe ich trainiert. Und auf die 50 Höhenmeter kann ich nochmal 2 Minuten reinholen, auf jemand, der richtig paniert ist. Ja. Und dann sich eben solche Dinge zurechtzulegen und sich dann nicht zu denken, oder... Ja, man kann relativ schnell einen Kopf in Sand stecken am Ende von einem Rennen oder irgendwann, wenn es mal nicht mehr läuft. Aber sich dann wieder drauf zu besinnen, was sind meine Qualitäten und wo kann ich nochmal Zeit rausholen und wo kann ich nochmal Spaß haben.
Das ist so ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wir springen direkt in den Wettkampf. Also wie geht man am Tag X mit gewissen Themen mental um? Und was du ansprichst, ist so der Fokus. Und wenn man merkt, okay, irgendwie, es kommen Zweifel, überleg dir, beobachte, wo ist dein Fokus gerade? Und wenn dein Fokus auf denjenigen ist, der dich gerade überholt hat, ist der Fokus sehr weit weg von dir. Und was du schön beschreibst, ist, okay, auf die eigenen Stärken wieder berufen, den Fokus auf mich zu setzen, weil so nach dem Motto Control the Controllable, das ist eigentlich das Einzige, worauf ich Einfluss nehmen kann und worauf ich mich verlassen kann.
Ja, eben, was der andere trainiert hat, das kann ich nicht beeinflussen, außer ich stelle ihm einfach mal im Training ein Bein, aber ja, das sind Dinge, die kann ich nicht, kontrollieren oder ob der jetzt jemand hat, der einen verpflegt in der nächsten Verpflegungsstation und ich muss selber meine Flaschen auffüllen. So, deal with it und komm drauf zu sprechen oder konzentriere dich lieber selber, was du machen kannst und wo du gerade bist und was dir hilft.
Wann gehen denn deine Wettkampfroutinen am Wettkampftag los? Also wie kann ich mir das vorstellen? Frühes Frühstück gehe ich mal von aus, je nach Startzeit?
Ja, also bei eigentlich immer, Distanzen? Ja, immer 2 Stunden vorm Start frühstücken. Mhm. Das ist eigentlich schon immer so. Ja, und dann ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass 99% oder ja, manche essen Porridge. Ich bin tatsächlich der weißes Brot oder Toast, einen Toast, der im Leben noch kein Vollkorn gesehen hat. Also wirklich das Weißeste, was man findet, den billigsten Toast ist meistens der beste.
Mit Nutella oder Honig.
Mit Honig ja. Oder Marmelade. Genau, und dann, das sind so 2 Stunden vorm Start, dann gehe ich meistens, lege ich mich nochmal hin, kontrolliere nochmal meine Ausrüstung, check nochmal Flaschen voll, Gels drin, dann richtige Schuhwahl, Schuhe an, die richtigen Socken an, das richtige Outfit natürlich, also bei mir relativ stark vorgegeben, was anzuziehen ist, aber die richtigen Schuhe anzuziehen. Und dann fängt es eigentlich so die halbe Stunde vorm Start, würde ich sagen, fängt es dann schon so an, leicht zu kribbeln und dann mache ich mich warm, laufe mich warm und je nach Rennen muss man halt dann gucken, darf ich jetzt in den und den Block oder wann muss ich in das Startgate mit irgendwie Kontrolle von deinem ganzen Zeug, was im Rucksack sein muss. Oder in ganz vielen Rennen hat man Gott sei Dank als Profi oder als Elite-Läufer das Glück, dass man einfach von vorne in den Start reingehen darf, weil es gibt auch Rennen, wo 400 Leute starten und dann steht man ganz hinten bei der Ausrüstungskontrolle und muss sich da einmal durch den ganzen Dings davor, durch den ganzen Korridor vorkämpfen und man verliert dann da doch nochmal 2-3 Minuten und dann steht man schon vorne und es geht los und das ist vielleicht auch nicht optimal. Also ich bin jemand, der extrem spät zum Start geht, aber ich würde es auch nicht übertreiben. Ja. Also eine Minute vorm Start.
Zeitpuffer ein bisschen einplanen.
Ich erinnere mich an ein Rennen, es war ein kleines Rennen, aber da war ich wirklich, ich erinnere mich, dass ich 2 Minuten vorm Start noch im Klo saß. Also,
da ja gut, das kann man auch manchmal nicht vermeiden, muss man ja dazu sagen. Ja, das ist Prioritäten
setzen. Da sind dann andere Prioritäten, aber das kann natürlich auch vorkommen. Aber wie gesagt, einfach sicher sein, wie wir vorher schon gesagt haben, dass man sich eine Sicherheit schafft. Ey, ich habe alles dabei, auch wenn ich jetzt ich kann entspannt in die Kontrolle gehen, ich habe alles dabei, da passiert nichts. Ja. Ich kann entspannt dann in mein Gate gehen, da passiert nichts. Und dann kann ich genau das machen, was ich kann. Und dann würde ich sagen, entscheidend sind vielleicht die 5 Minuten vorm Start. Also es gibt unterschiedliche Taktiken. Manche nehmen Gel vorm Start, manche trinken was vorm Start. Ich trinke immer was vorm Start. Oder haben wir das jetzt über das Jahr eigentlich angeeignet, direkt vorm Start was zu trinken. Und dann ist schon so, okay, nochmal durchatmen, gucken, die Uhr hat GPS, die Uhr läuft, alles gut. Und dann geht's los.
Ja. Körpersprache?
Ja, ich glaube, die Körpersprache gibt sich allein durch das, dass man oder ich in den vielen Rennen, wo ich mir sicher bin, okay, ich kann vorne mitlaufen, stelle ich mich in die erste Reihe.
Ja, okay.
Und ich glaube, da kannst du nicht drinstehen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, sondern da musst du zeigen, hey, yo, ich gehöre hier in die erste Reihe und ich muss jetzt hier vor.
Das ist ein gutes Bild für all die, die nicht in der ersten Reihe stehen. Stellt euch vor, ihr steht in der ersten Reihe und ihr gehört dahin. Also wirklich Kopf hoch, Brust raus, Schultern zurück, Brust raus, so
eben dieses,
breitbeinig,
hüftbreit. Dieses, allein wenn man
dominant.
Wenn man in diesen Startkanal reingeht, da ist Körperspannung, da ist richtig.
High Power Pause.
Da weiß man dann, okay, jetzt geht's los. Und da ist nicht so ein,
Ich weiß nicht.
Und irgendwie
ist jetzt auch nicht so
richtig trainiert habe ich auch nicht. Oh, Flaschen sind eigentlich auch leer. Weiß nicht. Das gehört da nicht hin.
Ja.
Da ist einfach, okay, es geht los.
Ja. Aber auch wirklich hinten. Also, wenn ihr Rennen laufen wollt, nehmt euch das mit als Bild. Ist ja egal, ob ihr in der ersten Reihe steht oder nicht. Aber
Ich glaube, es ist fürs Rennen einfach,
man läuft anders los. Und das spürt ja auch wieder, das ist ja auch wieder der Einfluss, den man auf sich selbst hat. Der Körper, einfach diese höhere Anspannung, höherer Fokus. Ja, es ist eigentlich so dieses optimale Wettkampferregungsniveau. Wie sieht es mit Selbstgesprächen aus? Wie sprichst du mit dir im Rennen? Das ist also schon mal beobachtet. Ich gehe davon aus, du bist ja ein sehr reflektierter Läufer, aber kennst du so diese Stimme, die man nicht haben möchte, diese sorgenvolle Stimme, zweifelnde Stimme? Oder kennst du die eh nicht?
Das kommt noch
so. Weißt du ja, wie gehst du damit um?
Ich hatte Gott sei Dank relativ wenig richtig schlechte Rennen in meiner bisher jungen Karriere, würde ich sagen.
Gerade sagen, hast du noch ein bisschen Luft nach oben?
Ich hab noch ein bisschen. Ich habe auch nochmal mit Sicherheit, es werden auch nochmal Tage kommen, die richtig scheiße laufen. Einen habe ich erwischt am Alger dieses Jahr bei den 50 und da habe ich einfach gemerkt, es geht einfach nicht. Ich war so platt, ich war so im Eimer wie ganz selten in meinem Leben. Und da merke ich dann schon so, Und dann geht's halt richtig nach hinten los. Und ich würde auch sagen, dass das mein größter, mein schwächster Punkt in meinem ganzen mentalen Konstrukt ist, wenn es einmal richtig scheiße läuft.
Ja.
Und da ging es halt einfach bei Kilometer 20 los, dass halt einfach die Power in den Beinen war einfach weg. Ich habe einfach keinen Druck mehr in den Beinen gehabt.
Hattest aber noch über 20 vor dir wahrscheinlich.
35.
55 Kilometer, ja.
Ja, ungünstig. Und dann, wenn man sich denkt, so ein Samstags-Longrun, wenn der mal 30 hat, ist schon echt lang und dann noch ein bisschen und man hat schon 20 in den Beinen und mit einem geht's richtig beschissen. Mhm. Wurde ein langer Tag und da dann wieder rauszukommen, da muss ich noch stark an mir selber arbeiten und stark an dass dann nicht diese Zweifel überwiegen. So, am Ende wurde ich halt dann nochmal irgendwie aus der Gruppe von Ich kämpfe ums Podest, wurde ich dann durchgereicht. Was heißt durchgereicht? Ich wurde am Ende Achter. Das ist jetzt immer noch kein kompletten Beinbruch, aber wenn man sich davor denkt, okay, so Top 5 oder Podium wäre schon richtig nice und machbar. Und man landet dann am achten Platz, da habe ich schon echt auch gehadert dann die Woche danach und so. Aber da aus dem Loch dann rauszukommen und dann aus dieser Resignation, dann kommt halt noch einer von hinten, dann überhol mich halt einfach. Dann geh ich zur Seite und sage, ja, hier, that's the way. Go for it. Und dann, da war einfach fertig. Da hatte ich auch einfach, ich saß in der letzten Verpflegungsstation und auch da war Petter wieder bei mir und hat gesagt, komm Sven, jetzt gib den Ruck. Hier, kühl dich nochmal ab, trink eine Cola und dann bring's nach Hause. So dieses, ich hab's dann nach Hause gebracht und das war auch was, worauf ich wirklich stolz war dann am Ende, dass ich nicht in der Verpflegungsstation gehockt oder hocken geblieben bin und meine Startnummer abgemacht habe und hab gesagt, tschüss da, jetzt bin ich hier und jetzt ist gut. Sondern, dass ich es noch fertig gebracht habe, ins Ziel zu kommen, auch wenn ich nicht zufrieden war. Natürlich nicht zufrieden war mit dem Ergebnis. Es ist ja so. Ich habe echt viel dafür gearbeitet für das Rennen. Ich war im Höhentrainingslager. Das war wahrscheinlich auch mein Beinbruch, dass ich in der Höhe war. Aber dann eben jetzt daraus zu lernen und hinterher dann auch direktes Debriefing mit meinen Coaches zu sagen, daran hat es vielleicht gelegen und dann nochmal zu analysieren, wie waren die Schlafdaten, was ist passiert? Also man kann ja dann relativ gut nachverfolgen, ob es vielleicht die Höhe war oder was los war. Und während dem Rennen, würde ich sagen, ist mein mentales Konstrukt sehr stark gebröckelt.
Das heißt, die Kommunikation, der Dialog mit dem inneren Kritiker, der da ja kommt, daran muss noch gefeilt werden, dem entgegenzusetzen.
Ja, absolut. Dann nochmal zu sagen, okay, jetzt ist wirklich wieder der Moment, wo ich aufdrehe und wo ich dann nochmal mein Bestes gebe und nicht einfach nur mich irgendwie ins Ziel schleppe. Aber ich würde sagen, ich habe mich relativ gut gefangen die Woche danach. Relativ wenig gelaufen und dann irgendwie doch wieder den Gedanken gefasst, okay. Es war einfach ein schlechtes Rennen. Man kann immer ein schlechtes Rennen erwischen. Man hat vielleicht den vermeintlichen Grund dafür gefunden und man arbeitet jetzt weiter, arbeitet jetzt auf nächstes Ziel hinzu und fasst wieder einen klaren Gedanken und ein nächstes Ziel. Ich glaube, wenn man dann kein neues Ziel im Kopf hat, sondern sagt, das war ein scheiß Rennen, jetzt mache ich ja schon 4 Monate lang nichts, so, weiß nicht, ob das der richtige, also für mich nicht, ist es sicher nicht der richtige Ansatz.
Ja, im Profibereich sowieso nicht, das geht ja auch meistens gar nicht, aber ja, auch für Nicht-Profis, sich zumindest irgendwas, muss ja auch nicht gleich nächstes Rennen sein, aber andere Dinge zum Ziel setzen oder seine Zeit damit füllen, an denen man auch Freude hat, um da nicht in so ein Loch zu fallen. Nochmal, um ins Rennen zu kommen, du hattest ja vorher erwähnt, du hast da auch von Petter Engdahl inspiriert, das Interval Should Make Fun. Hast du im Rennen auch so Mantras oder Glaubenssätze, also Self-Affirmations? Bring it home.
Weiß, nee, ich glaube, also im Wettkampf eigentlich nicht. Nee, also da rede ich ganz wenig mit mir selber, da bin ich eher bedacht darin, was ich tue und was auf was ich alles achten. Also
naja, schon, dann man muss ja nicht nur vielleicht für die nächsten Rennen, wo mal wieder der Hammermann kommt oder der innere Kritiker, sich gleich mal so einen Satz preparen, den man ihm entgegenwerfen kann.
Ja, irgendwie, also aus vielen Rennen nimmt man was mit, ob jetzt die Rennen gut laufen oder nicht. Ich will ein ganz klassisches Beispiel aus einem Rennen von diesem Jahr. Ich war mit Hannes Namberger, man kennt ihn wahrscheinlich als...
War hier schon als Gast.
Er war schon als Gast in diesem Podcast. Auch liebe Grüße ersten, an Hannes, wenn er das hört.
Der jetzt auch gerade Vierter wurde.
Glamouröser Vierter beim UTMB. Extrem starkes Rennen. Ja. Da kann man nur den Hut ziehen und gratulieren. Aber zum Beispiel mit ihm war ich im Rennen beim Ötzi. Und er ist ein extrem starker Downhiller.
Ja, gut, kommt Ski-Alpin.
Dieser Umgang mit Geschwindigkeit und Entscheidungen blitzschnell zu treffen, kommt vielleicht daher. Und ich bin mit ihm in den letzten Downhill und ich dachte, okay, jetzt stellt er mich halt einfach gleich komplett ab. Und dann konnte ich vor ihm bleiben. Und das war so ein Takeaway. Sven, du bist vielleicht doch keine so eine richtige Vollpflaume im Downhill, wie du immer denkst. Und dass man sich sowas, solche positiven Ereignisse aus einem anderen Rennen vielleicht nochmal hervorruft und sich denkt, boah, das, was ich da geschafft habe, den Downhill, den feuere ich jetzt nochmal ab. Das kann ich nochmal und das kann ich nochmal besser. Und dass man sich damit einfach mit solchen kleinen Dingen oder im Training, boah, ich hatte an dem Tag, hatte ich so gute Beine uphill und da bin ich den Anstieg so gut gerannt und die Intervalle waren so gut. Ey, heute habe ich die Beine von diesem Tag und heute renne ich diesen Berg da hoch. Oder ich, eben, dass man sich solche Gedankenstücke, ich glaube, wenn man sich so ein riesen Gedankenkonstrukt baut.
Erinnerungsfragmente, Gedanken.
Ja, eben, aber wenn es zu große Happen sind, was man sich an Gedanken hervorrufen will, dann funktioniert das mit Sicherheit nicht, weil ich kann mir nicht denken, ich hatte da ein 5-Stunden-Rennen, das war richtig gut. So, das kann ich nicht nochmal reproduzieren, aber sich an kleinen, kurzen Dingen festzuhalten, so, das kann ich nochmal reproduzieren, das kann ich nochmal.
Und sowas wächst halt auch mit der Erfahrung. Also das ist ja wirklich so die mentale Stärke, muss man ja auch sagen, die wächst mit Erfahrung und Geduld. Und wie du sagst, so kleine, knackige Erlebnisse, die einen irgendwo auch geprägt haben, können extrem hilfreich sein, weil sie ja auch nicht nur eine Reproduktion unserer Gedanken sind, sondern ja wirklich auch real passiert sind. Und das finde ich ist schön, mit dem Tool zu arbeiten. Wir kommen langsam zum Ende und dementsprechend, der Wettkampf danach. Reevaluieren, du hast es ja gerade schon kurz beschrieben, also nochmal durchzugehen, was lief gut, was vielleicht wieder so machen, was könnte man besser machen. Wie sieht es da bei dir aus mit Feiern, Belohnung, Regeneration? Du hast es gerade schon beschrieben, sich auch wieder ein Ziel zu setzen, Kopf frei kriegen.
Ich glaube, auch da habe ich extrem wieder viel von meinen Coaches lernen können oder von dem was mitnehmen können, was in meinem Trainingsplan steht. Weil nach großen Rennen gibt es dann immer eine Do-Whatever-You-Want-Week. Und da kann ich dann tun und lassen, was ich möchte. Ich glaube, das ist was, womit man sich extrem viel belohnen kann. Also für mich heißt eine Do-Whatever-You-Want-Week ist nicht so, dass ich dann 7 Tage, 24/7 auf dem Sofa sitze, Bier trinke und Chips esse, sondern in der Woche bin ich, glaube ich, 700 Kilometer Rad gefahren nach dem Allgäu. Einfach um meinen Kopf, um sich zu, einfach das zu machen, hey, ich hatte Bock auf eine kleine Radreise, dann setze ich mich auf den Sattel und fahre los. Und sei es eine Radreise, sei es irgendwie, ich habe ein Kletterprojekt an der Wand und das wollte ich schon so lange machen, aber jetzt habe ich halt 6 Wochen so hart trainiert und bin nicht dazugekommen. Oder ich wollte schon ewig lang mal wieder, keine Ahnung, mit einem guten Kumpel Tischtennis spielen gehen. So, dass man sich wirklich aktiv eine Woche Zeit nimmt und so sagt, hey, die Woche mache ich einfach das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe auf 4 Stunden laufen, dann geh 4 Stunden laufen. Scheißegal. Aber mach das, worauf du wirklich Lust hast und nicht wieder so, boah, ich muss jetzt gleich weitermachen, gleich in dieses Hamsterrad zurück.
Ja.
Das würde ich sagen, ist das, was mich psychisch am besten irgendwie drauf vorbereitet, dass dann wieder so. Und dann nach der Woche war auch wieder gut. Da habe ich mich nach dem Eiger, nach der Woche, wo ich gemacht habe, was ich wollte, bin am Freitagabend noch einen Berglauf gelaufen, weil ich Bock hatte. Und dann hatte ich auch am nächsten Montag wieder Bock, ich schaue jetzt in meinen Trainingsplan und jetzt fangen wir wieder an. Ich würde sagen, dass mich das psychisch extrem zurückholt, einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Physisch muss man natürlich gucken, was das Rennen mit einem angestellt hat.
Klar.
Also die Oberschenkel tun oder Oberschenkelhüften.
Aber wenn man seinen Körper kennt, dann glaube ich, kann man da ja auch ganz gut mit arbeiten.
Ja, genau. Also es kommt immer ein bisschen aufs Rennen drauf an. Auch Beispiel, wo ich den Downhill gegen Hannes laufen musste. Ey, am nächsten Tag hatte ich Krämpfe, wo ich auf dem Bett raus bin. Und dann tun die Beine einfach weh, dann tut der Rücken
Treppen
weh.
Gehen.
Es tut alles einfach weh. Und dann muss man sich physisch wirklich drauf konzentrieren, gut essen, Beine hochlegen, irgendwie vielleicht zur Massage gehen oder irgendwie gucken, dass man irgendwie wieder auf Trab kommt.
Ja.
Weil, ja, da kann man auch wirklich was machen. Man soll sich ein bisschen stretchen, natürlich nicht zu hart oder man geht nur spazieren oder so. Aber dass man sich physisch auch wieder irgendwie ein bisschen zurückbringt und sich nicht im eigenen Saft liegen lässt.
Ja.
Also das ist schon recht wichtig. Und eben, weil es fand ich so eine unfassbar tolle Frage bei unserem Workshop vor einer Woche, wo jemand gefragt hat, ja, und was ist, wenn ich ein Bier am Abend trinke nach dem Wettkampf? Dann denke ich so, hey, dann trink auch 3 Bier. Ist doch, also wirklich, du hast dich jetzt wahrscheinlich wochenlang dafür vorbereitet. Und wenn dich das psychisch glücklich macht, dass du jetzt 3 Bier trinkst oder 5 oder weiß Gott, scheißegal wie viel. Aber wenn dich das glücklich macht in dem Moment und dass es deine Belohnung ist für das, was du geschafft hast, dann mach das. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass Alkohol ungefähr das Schlechteste ist, was man sich antun kann nach einem Sport. Aber dann ist der physische Aspekt von deinem Körper her, der ist eh komplett im Eimer von deinem Rennen, ob jetzt dem noch ein Bier gibst oder nicht. Ey.
Macht's gerade auch nicht mehr fett. Und
eben.
Ich glaube, Infinite Trail ist ja auch kein Geheimnis, dass es eine legendäre Poolparty danach gibt, wo wahrscheinlich auch du deine 1-2 Bier trinken wirst. Und was ich jetzt aber als Fazit vor allem schön finde, ist dieses Motto, die Do Whatever You Want Woche, glaube ich, kann man sich echt nochmal unterstreichen. Das finde ich ist eine total schöne Routine, weil man gerade als Sportler, aber auch natürlich als Amateursportler, der arbeitet, wenig Zeit hat und trotz Arbeit dann aber sagt, okay, Training erstmal zurück, sind die Dinge, die vielleicht auch zu kurz gekommen sind, die dann auch mehr machen kann. Ja, ich würde sagen, wir beenden damit unsere fast sogar jetzt Stunde. Aber zuletzt möchte ich dich fragen, was ist dein Ziel fürs Wochenende?
Spaß haben und schnell rennen.
Ich bin gespannt. Als Dankeschön haben wir ja vereinbart, dass ich wahrscheinlich irgendwo auf der Strecke stehen werde, eine Flasche reichen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall voll anfeuern und freue mich auch riesig, dir da zuschauen zu dürfen. Infinite Trail auch mein erstes Mal dabei zu sein. Insofern wünsche ich dir ganz viel Erfolg und freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, Sven.
Vielen Dank.
Und auch an die Zuhörer natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Anregungen habt oder Themenwünsche, schreibt mir gerne E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen. Dann finden es andere auch leichter. Vielen Dank, Servus und bis zum nächsten Mal.